Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Niederlagen schmecken immer bitter, aber so eine Derby-Niederlage, die verzieht dir auch noch Tage nach dem Abpfiff das Gesicht.
So ein Spiel darf man nicht verlieren. Echt nicht. Tolles Stadion, tolle Stimmung und dann zu Hause, also einfach nur traurig.
Von hinten nach vorne lief nichts zusammen und die waren viel zu langsam und unbeweglich gegenüber Gladbacher. Gladbach hat verdient gewonnen.
Die Abwehr war schlecht, zu viele Fehlpässe. Mittelfeld war zu löchrig, ja.
Man merkt einfach, sie müssen noch reinkommen. Aber es wird noch. Köln bleibt in der Liga.
Den unerschütterlichen Optimismus lässt sich ein FC-Fan auch vom Derby nicht nehmen, von so einer Niederlage. Aber Alex, natürlich bleibt auch die große Enttäuschung, nicht nur bei den Fans, natürlich auch bei der Mannschaft, beim Trainer, weil der FC es im Grunde in keiner Phase in diesem Derby geschafft hat, seine Leistung auf den Platz zu bringen.
Ja, ernüchternd war es schon dieser Samstag, weil also wir haben uns ja alle recht viel versprochen. Wir haben hier letzte Woche eine Stunde drüber geredet, was wohl mit dem Momentum sein könnte, weil Freiburg Sieg und Gladbach so eine Niederlage. Ja, und dann bist du im Grunde 50, 60 Minuten ja gar nicht auf dem Platz so richtig, kommst nicht, hast keinen Zugriff gehabt, du hast auch keine Idee zwischendrin mal gehabt, wie du mal was anders machen konntest. Das ging völlig in Ordnung, dass du da das Spiel verloren hast und eigentlich bist du ja noch, was das Ergebnis angeht, mit dem blauen Auge davon gekommen.
Ja, kleine Einschränkungen würde ich aber an der Stelle machen, was deine Aussage betrifft. Hier war nicht auf dem Platz. Die ersten fünf Minuten zumindest, da hatte ich das Gefühl, dass die knüpfen genau an das Dortmund-Spiel an. Da sind die draufgegangen, haben versucht, jeden Zweikampf zu gewinnen. Da war schon Feuer drin. Da kam auch direkt natürlich das Publikum im Stadion. Und dann kam, glaube ich, der erste krasse Fehlpass vom Ezebue. Und von da an irgendwie ging nichts mehr. Dann häuft sich die Fehler. Du kamst immer ein, zwei Schritte zu spät in den Zweikämpfen. Gladbach hat komplett die Spielkontrolle übernommen. Ja. Und da hast du natürlich definitiv recht. Wenn die Kontersituation noch besser ausspielen, ein bisschen konsequenter im Abschluss sind, dann hätte das Ding auch schon zur Halbzeitpause fast durch sein können.
Fast durch sein können. Also da kann es dann auch ganz böse werden, ne? Also die Gladbacher haben sicher ein einziges Problem in dieser Mannschaft. Sie spielen ihre Angriffe, das haben wir schon gegen Leipzig gesehen, zu schlecht, zu Ende, zu ineffektiv. Das war das einzig Positive, was du aus dem Spiel mitnehmen kannst, dass du halt nicht noch mehr Tore bekommen hast. Ja, und du hast Ezebue angesprochen. Also der Junge hat mächtig Lehrgeld gezahlt in dem Spiel. Man hat ja auch beim Trainer gesehen, wie er sich an ihm ein bisschen abgearbeitet hat, gerade auch in der zweiten Hälfte. Dann, glaube ich, hat er bei ihm ja genau vor der Nase gespielt und immer wieder so Anweisungen bekommen, wie er denn spielen soll. Da bei ihm gerade hat man gesehen, wie jung da doch auch einige sind, wie wenig Erfahrung sie auch in solchen Derbys haben und dass du da einfach wachsen musst als Mannschaft.
Ja. Was ich bei ihm aber wiederum gut fand, in der zweiten Halbzeit hat er sich, wie insgesamt fand ich, die Mannschaft zumindest ein bisschen steigern können und er hat nicht aufgesteckt. Also er hat schon immer wieder mal versucht, da nochmal anzuschieben über die rechte Seite, ist zwei, dreimal auch ganz gut durchgekommen, nur hat das Ganze zu herzlich wenig Torchancen geführt, weil das ist ja eh ein Problem, finde ich, in den ersten Spielen des FC. Wenn sie im letzten Drittel sind, dann spielen sie es nicht gut aus, machen sie es nicht fertig.
Renn hat ja vor dem Spiel bei uns dann, der war ja in der Länderspielpause bei uns im Interview und hat dann gesagt, er hat dann immer wieder dieses Beispiel dieses Modeste-Tores mit der Flanke aus dem Halbfeld genannt, wobei das ja eigentlich auch dann eher ein Zufallsprodukt ist, ne? Der fällt dann mal auf den Kopf, weil der halt Qualität hat, aber es kann ja nicht die Idee sein, den Ball nur vorne rein zu prügeln und zu hoffen, dass irgendwann Modest oder Cordoba sich im Zweikampf durchsetzen. Dann sieht es halt teilweise so aus, wie es eigentlich erst so ab der 90. aussieht, ne, wie du Fußball spielen willst. Also so ab der Mittellinie den Ball einfach hoch und weit vorne rein und mal gucken, was die beiden Großen da vorne machen. Ne? Also das ist bisschen dünn. Ja.
Ezebue haben wir angesprochen. Ich fand aber zumindest in der ersten Halbzeit auch Fastrate ungewohnt fehlerhaft. Skiri hat das Zentrum auch überhaupt nicht zubekommen. Also gerade das Zentrum, ne, hatte Gladbach ja komplett für sich. Also die haben das richtig gut gemacht.
Also jetzt nehmen wir nur mal das Gegentor. Ne? Also
hatten
das
eigentlich auch immer Überzahl, waren einfach handlungsschneller auch.
Also nehmen wir nur mal das Gegentor, wo dann, ich glaube Embolo war es halt wirklich über 30 Meter neben Skiri einfach hermarschiert und ich glaube, so ein, jetzt kann man drüber reden, muss man andere Leute bringen, aber das glaube, also ich meine, dass die Aufstellung so war schon richtig so nach dem Freiburg-Spiel. Aber ich sag mal so, Marco Höger, der hätte dann mal hingelangt, hätte vielleicht gelb gesehen, aber das Tor wäre nicht gefallen. Ne? Also du kannst den ja nicht das Mittelfeld vor dir her spazieren lassen und nichts machen. Also das ist halt irgendwo, da fing eigentlich die Fehlerkette an, geht dann weiter, weil Eze nichts mit dem Ball anzufangen weiß, der dann kommt und quasi dann Player auflegt halt und ja, dann steht es 1-0.
Ja, natürlich ein bisschen unglücklich an der Stelle, aber aufgrund der Chancen, die noch da waren in der ersten Halbzeit, eine komplett hochverdiente Führung zur Pause. Nach der Pause, es ist ja laut Bayer Lotz auch ordentlich Tacheles geredet worden in der Kabine, wurde es ein bisschen besser. Da war das Spiel ein bisschen mehr auf Augenhöhe, wenngleich auch da Gladbach natürlich noch Riesenchancen hatte. Ja. Einmal klärt dann Isibue auf der Torlinie. Ja. Das kann er ja inzwischen wie kein anderer. Im Pokal hat er schon zweimal gerettet, jetzt gegen Gladbach. Aber zumindest hatte auch der FC da seine Chancen. Mit ein bisschen Spielglück machst du vielleicht den nicht ganz verdienten Ausgleich und hast noch einen Punkt. Aber auch das war dann vorne irgendwie ein gebrauchter Tag. Also Terodde hatte zwei gute Möglichkeiten, der es ganz gut gemacht hatte, fand ich. Ja. Also mit seiner Einwechslung hat deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt als vorher Modest und Córdoba. Wobei man die beiden auch wieder ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil der FC extrem oft mit langen Bällen operiert hat. Aber wenn dann keiner nachrückt, dann nützt der beste Wandspieler da vorne nicht, wenn er keinen hat, dem er die Bälle auflegen kann, ne? Um dann wieder tief zu gehen.
Ja, das ist genau so ein Problem halt, dass du halt auch nicht einmal runter auf die Grundlinie richtig kommst. Bayer Lotz hat ja noch Risse dann später gebracht, also mit Terodde, der aber auch jeden Ball eigentlich direkt vorne reingespielt hat, anstatt mal mit Eze Boué zu versuchen, die Schnelligkeit auszuspielen. Und das war mir halt auch zu einfallslos und das... dann hast du am Ende auch keinen Ausgleich verdient, auch wenn du dann doch nochmal zwei halbwegs brenzlige Szenen, einmal Terodde vorarbeitet Córdoba, dann Terodde selbst, der sich durchstankt und dann an Sommer scheitert. Hast aber...
Drexler hatte noch den Schuss relativ kurz nach der Pause, wobei es, glaube ich, dann doch ein dankbarer Torwart bei auch war. Ne? Also halb hoch kannst du schön so dich lang machen.
Absolute Großchance würde ich den jetzt nicht einstufen. Also es halt, dafür war es halt nicht gut genug gemacht. Nee, das war, du hast es eben gesagt, ein gebrauchter Tag. Da kann man glaube ich, so abhaken, was wieder nochmal erkennbar macht, wie wertvoll eigentlich dieser Dreier in Freiburg war. Ja, ne? Weil sonst... sonst würde der Druck dann doch jetzt langsam schon wachsen. Also es ist auch so jetzt, ne? Also du fährst jetzt nach München am Samstag. Gut, ist noch so ein Bonusspiel. Dann hast du Hertha zu Hause. Mhm. Fährst aber da direkt dann auf nach Schalke. Also dann, da weißt du schon, du musst eigentlich gegen Hertha. Und das ist was du eigentlich hättest verhindern können, wenn du jetzt nochmal einen Punkt oder zwei mehr hättest, dass du halt jetzt gegen Hertha da spielst und im Grunde schon... gewinnen muss, um nicht nach sieben, also ich meine, nach vier Spielen drei Punkte hört sich halbwegs passabel an. Ja, hast du nach sieben Spielen drei Punkte, dann hört sich das schon nicht mehr so gut an. Ne? Also das
aber dieser eine Sieg, der wird ja immer wertvoller, wenn wir gucken, was Freiburg hier gerade in der Liga spielt. Ja. Alle anderen Spiele haben sie gewonnen. Jetzt mal lockerlässig da so ein 3-0 gegen Hoffenheim auswärts. Also das ist schon stark, was die da machen.
Ja, also die haben halt ja auch, und das war ja aber auch so ein Sieg des Willens. Ich meine, auch das Spiel kann eigentlich verloren werden, wenn Petersen den Sack zumacht. Von daher gut, dass du das geschafft hast, weil sonst, wie gesagt, du stündest ein bisschen, wärst schon ein bisschen prekär und das wollen wir alle nicht.
Drei Punkte nach vier Spielen hat natürlich auch Armin Fee ausgerechnet und er macht sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Sorgen.
Natürlich wünscht man sich immer mehr Punkte, aber dass ich jetzt nur ansatzweise nervös werde, das bin ich nicht. Haben wir eine gute Mannschaft, davon bin ich überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen. Ist ja viel zu früh. Auch, dass wir natürlich ein Programm haben, das in sich hat. Aber es ist halt das andere, dass du Derby natürlich gewinnen willst. Wenn du hier spielst in Köln, willst du gegen Gladbach einfach gewinnen.
Bayer Lorzer hat nochmal eine intensive Videoanalyse auch gemacht. Im Grunde wie nach jedem Spiel. Diesmal gab es aber vermutlich noch ein bisschen mehr Material zum Gucken für die Spieler, weil doch einiges nicht so gelaufen ist, wie sich Bayer Lotzer das vorgestellt hat. Und im Gespräch in der Mixzone am Geißbockheimer hat er nochmal angesprochen, dass die Jungs einfach viel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben.
Also wenn man dann diese Szenen sieht nochmal, das ist natürlich dann immer, ich weiß, da macht man ein Standbild und dann, das ist dann so eher der Joystick-Modus, ja, den wir ja dann so von außen dann drauflegen, aber dann sieht man erstmal, was für Möglichkeiten wir auch gehabt hätten, aber was für Fehler wir auch gemacht haben. Und das ist halt genau diese Kombination, die war am Wochenende nicht gut.
Und dann läufst du natürlich immer hinterher, wenn du früh die Bälle wieder verlierst, die falschen Entscheidungen triffst. Und Gladbach, das muss man ja auf der anderen Seite auch anerkennen, die Handlungsschnelligkeit, die die in die eine wie in die andere Richtung haben, die war schon um einiges höher als beim FC. Also wenn du das übereinander gelegt hättest, ne, die Vorwärtsbewegung, aber auch die Rückwärtsbewegung, hinten wieder kompakt stehen, war, ich würde jetzt nicht von einer anderen Welt sprechen, aber es war schon deutlich stärker als also beim FC.
Die Mannschaft war schon ein gutes Stück weiter, das muss man schon sagen. Also die, auch die, von der Körperlichkeit her, auch, aber auch vom spieltaktischen Verständnis und ja, Armin Fee hat es, glaube ich, dann ja auch noch gesagt dann an dem Spieltag, dass ja, dass die Mannschaft halt einfach auch das Training zusammen braucht, weil halt noch vieles neu ist. Also du hast halt auch viele, die halt auch noch neu in der Liga sind, die halt sich auch daran noch gewöhnen müssen. Und ja, das hat der Dominik Texter, glaube ich, auch noch angesprochen nach dem Spiel halt, ne? Also dass halt 7 Mann, glaube ich, auf dem Spielfeld waren, die noch nie Bundesliga gespielt haben und
und damit ja auch noch nie ein Derby.
Man hatte vorher so ein bisschen gehofft, dass deshalb vielleicht die Derby-Nervosität nicht so groß ist. Also hat Bayer Lotze ja gesagt. Aber das Gegenteil war eher der Fall. Es fehlte so ein bisschen das Fieber. Wir haben eben mit Sebastian Bono zusammengesessen. Er sagte halt auch, er hätte sich das alles intensiver vorgestellt. Mhm. Und also irgendwie, ja, irgendwie war es abgebrochen ab der 4. Minute und in der Tat die Spannung, die Intensität in der Mannschaft fehlte und die hatte Gladbach und deshalb sind sie da mit 3 Punkten verdient nach Hause gegangen.
Ja, Bayer Lotz hat dafür einen ganz guten Begriff verwendet, fand ich, in der nachgehenden Analyse. Er sagte, wir haben uns zu sehr beeindrucken lassen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, also von der
Atmosphäre da schwand dann von Minute zu Minute, zumindest in der ersten Halbzeit, der Glaube dann auch an die eigene Stärke.
Ja, aber ja. Weil die Atmosphäre kann es ja eigentlich nicht sein, weil es ja nicht weniger intensiv, glaube ich, oder mehr oder intensiver war als dieses Dortmund-Spiel vorneweg. Ne?
Das ist halt also so ein beeindrucken lassen von der Stärke des Gegners. Ne?
Was war ein bisschen verwunderlich, dass du gegen Dortmund dann so eine mutige Leistung halt auch auf den Platz gebracht hast, obwohl die Dortmunder ja auch am Anfang gut angefangen haben. Ne? Mhm. Aber da ist halt der Unterschied, du hast halt... Da machst du das Tor, ne? Und dann lässt sich ja halt auch leichter Fußball spielen.
Da war es vielleicht genau umgekehrt, ne? Ja. Dass sich die Dortmunder dann vielleicht ein bisschen haben beeindrucken lassen vom FC, damit nicht gerechnet haben, dass die so aggressiv draufgehen und mit dem Tempo spielen. Und hier war es jetzt im Derby leider genau umgekehrt. Der Gegner hat dann das Kommando übernommen. Hilft ja nichts, musste abhaken, das Derby. Und Dominik Drexler, den haben wir ja gerade auch schon mal kurz angesprochen, der hat sich auch nochmal zur Situation geäußert. Auch er hätte natürlich gerne mehr Punkte auf dem Konto. Aber jetzt irgendwie aufstecken, Kopf hängen lassen, ist nicht.
Natürlich hätten wir uns ein paar Punkte mehr gewünscht, aber das Dümmste, was wir jetzt machen könnten, ist, dass wir negativ werden. Und ich glaube, wenn ich die Fans sehe, großes Kompliment. Haben ein gutes Gespür gerade dafür, dass wir auch schwere Gegner haben. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Spielen das zurückgeben können, was uns im Moment so jetzt vor Schusslorbeeren an Applaus und Unterstützung geben.
Ja, hatte recht, aber auch da, du hast das ja auch schon angesprochen, kommt diesem Hertha-Spiel dann in 2 Wochen eine extrem wichtige Bedeutung zu, ne? Auch was die Fans betrifft, weil da musst du dann wirklich mal was liefern, auch ergebnistechnisch was liefern, sonst werden halt auch die Fans unruhig. Das ist ja ganz normal. Die wollen ja nicht eine Heimniederlage nach der anderen da beklatschen, sondern die wollen ja auch mal feiern. Ne?
Ja, es ist jetzt auch ganz wichtig, dass du halt vernünftig in München auftrittst und dich da nicht irgendwie wegfiedeln lässt. Du hast dann den Vorteil, dass halt zum ersten Mal diese Champions-League-Belastung dazukommt, dass die Bayern das vielleicht so ein bisschen als Regenerationsspiel nehmen nach Champions League. Ich glaube, danach haben sie auch noch einen schweren Gegner. Ich habe jetzt
Paderborn. Auswärts in Paderborn.
Achso, nee, dann haben sie doch keinen schweren Gegner. Also dann, nein.
Also der FC würde ein anderes Lied singen. Also nach der vergangenen Saison. Es kann übel sein in Paderborn.
Ja, aber trotzdem werden sie da keine Kräfte sparen brauchen für diesen Auftritt. Nein, also das... Das wird schon eine spannende Nummer halt. Sebastian Bono, wie gesagt, haben wir eben gesprochen. Der freut sich schon auf Robert Lewandowski hat sich wahrscheinlich auch ein paar Tipps von seinem Berater Daniel van Beuten geholt, der die Bayern ja in- und auswendig kennt noch. Und dann wird es im Mittelfeld sicher auch einen Spaß zu sehen, wie du mit Coutinho umgehst, falls er spielt. Oder Müller, den kannst du ja beliebig austauschbar. Qualität ist genug bei den Bayern da. Ne? Also das... Das wird sicher ein interessantes Ding. Wird viel zu lernen sein, aber du musst halt gucken, dass du dich da einigermaßen achtbar aus der Affäre ziehst, auch wenn ein Punkt vielleicht utopisch ist.
Oder? Und Bono macht auf mich einen sehr stabilen Eindruck bis jetzt. Was er gezeigt hat, sehr solide. Ja. Das Aufbauspiel kannst du sicherlich noch ein bisschen verbessern, aber was jetzt die Zweikampfführung betrifft, also schon fast ein Fels in der Brandung da hinten, aber Rafael Schichos gegen Gladbach auch einer der wenigen Lichtblicke, fand ich.
Die beiden waren mit ein Grund dafür, dass du nicht höher verloren hast, weil die halt doch noch den Überblick bewahrt haben und halt auch robust dagegen gehalten haben. Ein bisschen bitter ist das für Jorge Meredez halt, ne? Der war in der Pause, haben sie mir schon erklärt, wie er agieren soll, weil Bono war es nicht so gut. Es ging aber dann doch weiter und Meri kam wieder nicht zum Einsatz. Was glaubst du, wie lange bleibt der noch still? Weil er ist ja eigentlich ist er nominell der Star, der irgendwann für 20 Millionen verkauft werden soll. Ne? Also.
Ein paar Kapitäne U21 Spaniens, ne, die immer einen bärenstarken Nachwuchs haben. Also da eine feste Größe zu sein, da musst du schon was können und vorzeigen können. Aber die anderen beiden liefern ja keine Argumente, sie rauszutun. Also Schichos, finde ich, der immer schlecht weggekommen ist bei vielen Fans in der vergangenen Saison, einen schweren Stand hatte, spielt das gut. Und Bono, dafür, dass er erst, wie viele Wochen ist er jetzt hier? 3-4 Wochen? Ja. Wirkt er schon fast wie eine feste Größe da hinten drin in der Innenverteidigung.
Dafür, dass er das noch nicht mal eine Saison wirklich auf Erstliganiveau selbst in Belgien gespielt hat, macht er das schon sehr, sehr abgeklärt, muss man sagen.
Ist ja sehr jung noch, ne?
Ja, genau. Und der uns sicher noch viel Spaß machen wird, das hast du schon richtig gesehen. Nur trotzdem, Meri war halt unumstritten in der Aufstiegssaison und kommt halt gut. Er hat das Turnier noch gehabt, kam ein bisschen später, hat vielleicht auch die ein, zwei Pfunde zu viel auf dem Rippen gehabt. Aber was halt, glaube ich, noch mehr wiegt, ist, dass er halt einfach ein Spielertyp ist, der eher abwartend agiert und der halt vielleicht auch viel spielerisch löst, während sich Bayerlotzer halt so dynamische Innenverteidiger wünscht, die halt eher mal rausverteidigen und dann die Zweikämpfe gewinnen, bevor es halt weiter nach hinten geht. Das ist halt nicht so Brees Stil und da kommen er und der Trainer ganz offensichtlich noch nicht so zusammen. Und da ist halt auch, ja gut, aber das ist halt die Frage, wie lange du sowas wegmoderiert bekommst oder wann es da mal Problem geben könnte.
Hat Bayer Lorzer in einem Interview, glaube ich, auch gesagt, Meri müsse die Spielidee, meine Vorstellung, noch mehr annehmen.
Ja, das hat er bei uns gesagt.
Das ist dieses aggressive nach vorne verteidigen. Ja. Ne? Er ist da eher ein bisschen abwartend, versucht das mit Auge, mit Stellungsspiel zu lösen.
Das ist halt nicht die Philosophie von Achim Bayer Lorzer und hat er da, also dem ist auch klar, dass zum Beispiel Armin Fee ist ja ein riesen Meri-Fan. Er hat ja nicht umsonst mit dem bis 2023 dann verlängert und hat ihm die Ausstiegsklausel abgekauft. Nur das nützt dir halt alles nichts, wenn der Junge nicht spielt. Ne? Auf Sicht wird man versuchen müssen, den ins Spielen zu kommen. Für wen dann auch immer. Ne? Also heute kam mir kurz sogar der Gedanke, ob du nicht E2BE gegen Bayern mal eine Pause gönnst und da vielleicht Bono rausrückst, um halt einfach defensiver noch kompakter zu stehen. Da haben sie ja in Freiburg auch gespielt, als er ausgewechselt werden musste, weil es wird schon auf die Defensivarbeit auch der Außenverteidiger ankommen. Und zurzeit wirkt es bei Easy halt noch ein bisschen so, als würden die meisten positiven Dinge, die er macht, eher im Vorwärtsgang passieren.
Nach hinten ist er noch ein bisschen steigerungsfähig, wobei er auch da in den ersten Spielen teilweise gute Aktionen hatte. Aber es fehlt noch so ein bisschen die Konstanz und er ist ein schneller Spieler, aber manchmal sind, glaube ich, seine Gedanken, die so während des Spiels kommen, dann auch zu schnell für ihn, um das irgendwie alles zu verarbeiten. Und dann kommt was durcheinander und dann macht er Fehler. Aber muss man so einem jungen Kerl ja auch zugestehen.
Sind halt auch Erfahrungswerte, die man halt sammeln muss. Und das wird er auch machen. Nur wie gesagt, es kann halt, also man kann bei so einem Spiel bei Bayern schon auf die Idee kommen, ob man es nicht vielleicht eine Ecke defensiver angehen lässt. Das war nur so ein Gedanke, ob es letztlich so kommt.
Über die Bayern können wir uns gleich noch ausführlich unterhalten. Gerne. Das Derby können wir im Grunde jetzt sportlich zumindest auch abhaken, aber das Derby hatte leider noch eine andere Geschichte, abseits vom Fußballplatz. Im Grunde war es ja schon fast abgepfiffen, 86., 87. Minute und auf einmal ein Riesenknall im Rhein-Energie-Stadion. Ich sitze ja in Höhe der Mittellinie, etwa 50, 60 Meter weg vom Tor vor der Südkurve, hab Kopfhörer auf und trotzdem fand ich es so brutal laut, dass ich wirklich zusammengezuckt bin im ersten Moment. Und da kann man sich vorstellen, was dieser Böller für Auswirkungen hatte bei denen, die eben direkt drumherum standen. Das waren eine Menge Fotografen, Ordner, ein Volunteer vom FC. Furchtbare Geschichte, ein völliger Blödsinn und Wahnsinn von dem einen Typen da auf der Südtribüne.
Vor allen Dingen, wenn du Also du denkst ja auch direkt, es ist noch was viel Schlimmeres in der heutigen Zeit, ne? Aber das ist, das war schon schlimm genug. Und offenbar sieht man halt auf den Videoaufnahmen, wie ganz gemächlich der Typ das macht. Das war von langer Hand halt geplant. Das Problem ist halt einfach, du bist gegen diese Dinge nicht gefeigt. Also du kannst halt, diese Böller sind inzwischen so klein, dass du die in den Brillenetui reinbekommst und du kannst halt kaum von
jedem... Grunde nicht viel größer als ein Feuerzeug oder
genau,
so.
Genau, ne? Ja. Und deshalb kannst du halt auch schlecht dem FC da den großen Vorwurf machen. Das ist halt gegen Wahnsinn, kannst du dich nie hundertprozentig absichern. Das ist einfach so. Ja, wir haben halt wirklich jetzt insgesamt 17 Verletzte inzwischen. Es ist viel Kameramaterial kaputt gegangen. Man kann von Glück sagen, dass der Bock schon raus war, weil nicht, also der wäre sicher ja auch durchgegangen bei so einer Situation. Ja, eine schlimme Geschichte, weil und so schade, weil eigentlich diese, ich glaube, 1800 Polizisten waren unterwegs, 600 Ordner und die haben sich alle
700
Ordner, ja, genau, haben sich alle eine riesen Mühe gegeben, um ein sicheres Derby zu gewährleisten und bis auf ein paar Scharmützel war es das ja auch. Ein bisschen Pyrotechnik im Gladbacher Block, aber war ja letztlich auch überschaubar. Und das Einzige, was, also ich frage mich ja immer, was so ein Vollhonk damit bezweckt mit so einem Böller. Also ich meine, bei Pyrotechnik, weißt du, das sehe ich ja noch irgendwo, also kann ich nachvollziehen, was man damit bezwecken will, weil es sieht. Also, du bist ja
ungefähr. Aktive Fanszene betrachtet das ja auch als Fankultur. Ja. Ne?
Du bist ja auch ungefähr mein Alter, wenn man sich so an früher zurückerinnert, Betzenberg, ne, die ganze Kurve
brannte. Ja, da geht es ja definitiv nicht darum, das kann man, glaube ich, festhalten, einen zu verletzen.
Ist kein gewalttätiger Akt, es ist ein optischer Akt.
Dieser Böllerwurf war ein krimineller Akt.
Ja,
da musst du ja mit rechnen, wenn du das Ding durch den Zaun steckst, wo eine Menge Menschen stehen, dass du da jemanden verletzt. Das ist,
genau. Und das ist halt einfach der Punkt bei so Böllerwürfen, ist halt, wo ich halt nicht hinterherkomme, ist halt, mach einmal bumm und du verletzt unter Umständen jemanden. Was hat der Typ
davon?
Ich kann
es nicht sagen.
Also ist halt irgendwie, man versucht ja immer, sich so in die Psychologie eines Täters hineinzudenken. Bei Böllerwerfern kann nicht viel Psychologie dahinter sein, weil das ist ja einfach nur dumm und sinnlos und ja, und ich glaube, der gute Mann wird den Weg zur Privatinsolvenz gehen. Also,
es wird vom DFB eine Geldstrafe geben, die wird der FC 1:1 weitergeben an den Täter, also ihn in Regress nehmen. Das ist ja auch vom BGH, vom Bundesgerichtshof, so bestätigt. In einem anderen Fall hat der FC das ja schon gemacht, vor etwa 5 Jahren, da war es ein Böllerwerfer auf der Nordtribüne. Ja. Und dann kommen noch die ganzen Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche der Opfer dazu, sodass wir dann auf eine Summe wahrscheinlich 100.000 und mehr Euros kommen.
Also
ne?
Von daher, das wird ein teurer Böller gewesen sein, den der Typ geworfen hat. Man kann nur sagen, super an die Zuschauer, die den quasi ja schon direkt identifiziert haben. Hm. Die Polizei, was ja auch nicht, ist ja auch eine heikle Sache, ne? Als Polizei in die Südkurve reinzugehen, kannst du halt auch nur machen, wenn du genau weißt, wen du habhaft werden willst und dass du schnell wieder raus bist, weil das ist ja auch so ein bisschen immer so eine heikle Geschichte, Ultras treffen auf Polizei. Ja. Der Typ, was halt in dem Fall der Vorteil war halt, dass der Typ halt da drauf gesetzt hat, wenn er so ganz ruhig tut und da einfach so ein bisschen überrascht guckt, dass er dann halt nicht dingfest gemacht wird. Und das hat den Beamten da offenbar in die Karten gespielt. Und
dann wird es natürlich noch ein Gerichtsverfahren geben und da droht natürlich dann auch eine Gefängnisstrafe wegen gefährlicher oder sogar schwerer Körperverletzungen, je nachdem, wie das jetzt bei den Opfern noch ausgeht, ob es bleibende Schäden, was wir nicht hoffen, gibt oder hoffentlich sind alle Fotografen, Ordner, Volunteers schnellstmöglich wieder fit.
Ja, und man muss halt mit der aller Härte, die das Gesetz da hergibt, auch gegen sowas vorgehen, damit es halt eine möglichst abschreckende Wirkung hat.
Genau, das ist ja im Grunde das Einzige, was du da machen kannst, ne? Weil du wirst es nie zu 100% verhindern, dass sowas reingeschmuggelt wird. Nee. Dafür sind die Dinger zu klein, sonst müsste jeder der 50.000 durch einen Körperscanner durch. So, und dann kannst du dich am Tag vorher schon anstellen, damit das überhaupt, also das funktioniert nicht. Und kannst du nur über die Schiene machen, dass du eben versuchst, so viel Abschreckung wie möglich zu erzeugen durch harte Konsequenzen.
Ja.
Wie eben, dass der ordentlich latzen muss und dann ins Gefängnis wandert.
Ja, anders geht's ja nicht. Geht's ja nur über Bestrafung, aber
genau.
Ja.
Gut, haken wir auch das ab und reden wir jetzt wieder über Fußball. Das Duell bei den Bayern und es ist wieder Oktoberfestzeit.
Das ist schon traditionell, dass der FC da
spielt. Und da war ja was, ne? Fast auf den Tag, genau 3 Jahre zuvor, gab es einen Auftritt des FC auch zur Wiesnzeit. Und die Bayern gingen durch Kimmich in der ersten Halbzeit in Führung. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit flog dann ein gewisser Modest übers Bayern-Nest.
Das Spiel geht auf die rechte Seite. Die Bayern reklamieren Seiten aus, aber Flanke kommt auf Modest! Tor! 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 Modest! 1:1! Oh, Peter Stöger wird narrisch! Unfassbar! Das sah überhaupt nicht nach einer Torchance aus und da kommt da diese Flanke reingesegelt in den Strafraum und artistisch ist Anthony Modest zur Stelle. So hoch bekommt normalerweise nur ein Balletttänzer das Bein, aber Modest in diesem Falle athletisch, wie es nicht schöner sein könnte, spitzelt den Ball irgendwie über Neuer hinweg ins Eck. 1:1. Unglaubliches Ding.
Ja, Modest hat schon viele Tore für den FC geschossen. Das war mit Sicherheit eins der ganz besonderen. Ich habe damals mich an einen Balletttänzer erinnert gefühlt. Ich glaube, ihr hattet den Kung Fu Modest, wenn ich mich noch richtig erinnere, im Blatt.
Kung-Fu-Tor, ja.
Es war auf jeden Fall eine akrobatische Einlage. Also der stand, glaube ich, schon einen Meter in der Luft und dann hat er das Bein nochmal in die Waagerechte bekommen und irgendwie über Neuer drüber gelupft.
Ja.
Hat das, richtig cooles Tor.
Hat das Bundesliga-Logo nachgestellt in dieser Szene. Ja. Nee, also das war, er sagt ja selbst noch, das war wahrscheinlich sein schönstes Tor, sagt er bis heute. Und das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Es war echt eine Wahnsinnstat und hat halt ein tolles Wiesenwochenende dann für die Jungs eingeleitet. Ja, vielleicht erinnert sich Modest ja am Samstag dran und kann das wiederholen, denn auch am Samstagabend haben sie auf der Wiesn einen Tisch gebucht. Ja. Von daher, alles ist bereitet für eine Sensation. Musste nur noch
muss noch irgendwie die 90 Minuten rumkriegen.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber du hast es ja vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen. Die Bayern spielen vorher Champions League gegen Roter Stern Belgrad. Das heißt natürlich auch, du weißt im Grunde nicht so genau, wie Kovac dann überhaupt spielen lässt, mit welcher Mannschaft gegen den FC, wobei der FC Bayern ja diese Saison sehr, sehr dünn besetzt ist. Also die haben 19 Profispieler fürs Feld. Mhm. Zwei werden wahrscheinlich ausfallen, Alaba, zumindest jetzt in der Champions League und Goretzka definitiv nach seiner OP. Ja. Hast du noch 17 und unter den 17 sind noch 3 Junge mit Fiete Arp, Alphonso Davies und Mikael Cuisance. Also so viel Auswahl ist da nicht, aber trotzdem jeder, der da noch spielen kann bei den Bayern, hat natürlich enorme Qualität.
Ja, aber das ist keine Frage. Es bleibt dabei, dass die Bayern in den letzten Jahren irgendwie eine relativ eigenartige Personalpolitik machen. Und man hat das Gefühl, dass dieser Coutinho-Transfer auch mal ein bisschen irgendwie auch nur so ein, also zum Teil auch einfach ein Zeichen sein sollte. Mhm. So, wir machen überhaupt noch was. Aber ich glaube, gerade auch dieser Sané-Kreuzbandriss hat die ganzen Planung so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und jetzt versuchen sie halt mit so einem dünnen Kader, aber wenn du die Champions League würdest gewinnen wollen, hättest du dich anders aufstellen müssen. Mhm. Und, für die Bundesliga, so steht es zu befürchten, können es am Ende wieder reichen. Mhm. Aber ich glaube, für den ganz großen Wurf wird es sehr schwer. Nur macht das alles die Aufgabe für den FC nicht wirklich leichter, ne? Also, oder?
Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ob das nicht vielleicht zumindest so eine kleine Chance sein könnte, dass sie sich jetzt unter der Woche so ein bisschen abarbeiten da an Roter Stern Belgrad. Wir zeichnen jetzt am Dienstagnachmittag auf, also kennen natürlich den Ausgang des Spiels noch nicht. Und du kannst halt nicht so, wie der FC Bayern das sonst oft gemacht hat, rotieren, weil so wahnsinnig viele Spieler hast du halt nicht im Kader. Sodass da vielleicht ein klitzekleiner Verschleiß da ist, der dem FC so ein bisschen entgegenkommt, dass die vielleicht nicht bei 100% sind. Wobei wahrscheinlich auch 80% bei den Bayern meistens reichen, ne? Aber
ja, also ich meine, wenn die jetzt auch noch eine strapaziöse Auswärtsreise hätten, dann würde ich noch sagen, lasse ich das noch gelten, aber die sind natürlich so erfahren in diesem Samstag, Mittwoch, Samstag-Rhythmus, dass denen das wohl kaum was ausmacht, außer dem Wir kennen Roter Stern Belgrad ja auch noch ein bisschen von der Eurosaison. Also so ein der Übergegner ist es jetzt auch nicht. Nee. Und deshalb, man kann versuchen, etwas zu nutzen, ob es dann da sein wird, ist ja die große Frage. Also wenn du halt sagen kannst, ich lasse Coutinho draußen, bringt Thomas Müller, das ist immer noch eine ganz gute Zweitbesetzung.
Ja, zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Ja. Und der FC Bayern hat einen Lewandowski im Moment in Höchstform. 7 Tore in 4 Spielen.
Ja.
Und knips, wie er will.
Ich habe eben schon gesagt, wir haben jetzt mit Bono gesprochen, der ist halt so, aber der wirkte total entspannt, relaxed und sagt halt, ja, man wechselt halt mit seinen Aufgaben und hat keine Angst und ist hierher gekommen, um diese Spiele zu spielen gegen die Spieler und wird da sicher mit seiner stoischen Ruhe versuchen, den Lewandowski zu entnerven. Und er weiß auch, hat er auch gesagt, dass man gegen den keine Sekunde irgendwie nachlassen darf, sondern immer aufpassen muss, weil der will immer Tore machen. Ich glaube, dass der sich, dass der dieses Jahr nochmal diesen Anlauf auf die 40 probieren will und diesen Müller-Rekord knacken will. Und hat er stark losgelegt. Jetzt hoffe ich, dass er gegen den FC nicht so seine Serie ausbaut halt.
Ja, und dahinter sind halt auch noch wahnsinnig viele Spieler, die Torgefahr haben. Ne? Ja. Also es geht nicht nur über Lewandowski, aber wenn du den in den Griff bekommst, ist schon mal ein bisschen was gewonnen.
Ja, da hast du noch so einen Serge Gnabry da rumlaufen. Ne? Also sind nur noch ein, zwei dabei, die ein bisschen kicken können. Aber so den klaren Torjäger haben sie eigentlich nur einen. Ne? Also so.
Das stimmt, ja. 7 Tore, also ein Dreierpack, Zweierpack und dann 1-1. Ja, folgerichtig müsste jetzt eine 0 kommen dann. Ne?
Dann
bei Lewandowski. Das erste torlos Spiel.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Man versucht sich das ja immer so ein bisschen schön zu reden und Armin Fee hat ja auch nochmal gesagt, ja gut, gegen die Bayern ist es natürlich mental oder psychisch immer ein bisschen einfacher, weil du im Grunde nichts zu verlieren hast. Vom Druck, den hast du ja im Grunde nicht, weil so sehe ich da mit einer Niederlage rechnet.
Ja, wie gesagt, also, das letzte Bonusspiel.
Ich sage ja, also man versucht sich das immer ein bisschen schön zu reden, vielleicht ist das auch das so ein Punkt, den man noch für sich nehmen kann in dieses Spiel, aber...
Ja, aber obwohl man muss eins sagen, du hast nichts zu verlieren, heißt, ist immer noch Jein. Ne? Also du kannst natürlich schon verlieren, wenn du dich irgendwie da abschlachten lassen solltest. Das darf halt nicht passieren. Du darfst halt gerade nach dem Knacks jetzt aus dem Derby, wäre es wirklich gut, wenn du da dich einigermaßen achtbar aus der Affäre ziehst, um halt nicht jetzt den Faden zu verlieren. Ne? Also weil halt auch danach mit Hertha so ein wichtiges Spiel kommt. Deshalb ist auch wichtig, selbst wenn es nicht mehr Punkte reichen sollte, sich auch in kleinen Zehen in München Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen zu holen. Und da wird man dran arbeiten muss. Man wollte in der Bundesliga spielen, da gehören die Bayern mit dazu. Man kann ja verlieren, aber es sollte nicht zu deutlich werden.
Ja, und also wir haben jetzt gerade dieses 1:1 von vor 3 Jahren gehört. Auch da war ja der FC der krasse Außenseiter. Und wenn wir an die Abstiegssaison denken, da war das ja noch viel krasser. Ja, ja. Da ist der FC ja mit einer halben Jugendmannschaft dahin gefahren. Ne? Ich glaube, Armin Fee hat gesagt, als ich im Mannschaftsbus saß auf der Hinreise, habe ich gedacht, ich bin bei der A-Jugend.
Ja,
da hatte der FC 8, 9 Verletzte mit dem allerletzten Aufgebot dahin. Und dann haben die bis zur 60. 0-0 gehalten. Dann hat, ich glaube, auch Lewandowski getroffen. Und hinten raus hatten die aber noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Also du siehst, wenn du noch so unterlegen bist, so eine kleine Chance hast du immer. Und an die sollte man schon glauben. Also
unvergessen Chris Führich.
Auch jetzt für dieses Duell.
Unvergessen Chris Führich, der da, glaube ich, Ribéry aussteigen ließ, als Rudenbeck rief, trau dich. Und,
bei mir ist noch hängen geblieben die Szene, als Klünter aus der eigenen Hälfte heraus über 30, 40 Meter nach vorne, nach vorne gesprintet ist und du sahst einen hechelnden Boateng im Windschatten, der einfach nicht mehr rankam. Leider hatten da für die letzten 20, 30 Meter hatte dann leider die Kraft nicht mehr gereicht, sonst hätte er das Ding noch ausgeglichen. Also an die kann ich mich noch richtig gut erinnern, an die Situation.
Mittelstürmer Lukas Klünter, das waren noch Zeiten, um Gottes Willen, war das ein Jahr. Hast recht. Also das selbst da kann was gehen. Deshalb, also ich glaube, die Mainzer haben ja auch noch geführt da, aber das ging ja ein bisschen anders aus.
Ja, am Ende ein 1:6 aus Mainzer Sicht. Das sind dann natürlich so Dinge, das sollte dem FC nicht passieren, ne? Dass er sich dann irgendwie hinten raus abschlachten lässt.
Ja.
Aber so vom Gefühl würde ich sagen, der FC schafft es zumindest, das eng zu halten. Also irgendwie, ich kann es nicht so richtig begründen, aber Kannst du mich nächste Woche für auslachen, falls es nicht klappt, aber tja. Vielleicht behalte ich ja recht.
Vielleicht behältst du recht. Nein, also wäre ja auch fatal, wenn du jetzt schon die Flinte ins Korn wirfst. Ja. Da brauchst du ja nicht hinfahren. Also das, du musst da antreten, musst halt gucken, Minute für Minute dein Bestes geben, versuchen wach zu bleiben, dich auch von Rückschlägen dann nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern dann Ding durchziehen und dann halt mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber du solltest ja nicht nachher vorwerfen lassen müssen, dass du dich schon vorher die Waffen gestreckt hast und B, dass du irgendwann den Kopf in den Sand gesteckt hast und dich hast abschießen lassen. Das darf halt nicht passieren.
Dann lass uns den Trainer nochmal hören, Achim Beierlorzer. Der hat sich natürlich schon intensiv mit dem Gegner beschäftigt und hat mal geguckt, wo sind denn vielleicht kleine Schwächen bei den Bayern? Und er hat zumindest mal festgestellt, dass die Bayern es noch nicht schaffen, zumindest haben das die ersten Spiele gezeigt, konstant auf hohem Niveau über die 90 zu gehen. Und vielleicht auch das eine kleine Chance für den FC.
Das ist jetzt so fast schon das kleine, die kleine Bayern-Nummer. Wenn Bayern in der Phase, wo sie so viel Druck machen, dann wirklich auch Spiele schon zumachen, dann kommt man nicht mehr hin. Und das haben sie ja gegen Hertha zum Beispiel auch nicht geschafft, dass sie dann wirklich den Sack zugemacht haben, kurz vor der Halbzeit, wo sie ja eigentlich drückend überlegen waren und permanent nur noch im Strafraum vom Gegner waren.
Ja, gegen Hertha beim Auftaktspiel, Endergebnis 2-2 und ähnlich ist es gelaufen in Leipzig, ganz starke erste Halbzeit der Bayern, müssen sie eigentlich einen Sack zumachen, führen aber nur knapp und beziehungsweise kriegen dann den Ausgleich und am Ende einen Unentschieden. Mhm. Zweite Halbzeit war dann offener Schlagabtausch, ja. Sehr ausgeglichenes Topspiel.
Ja, aber war auch ein anderer Gegner, ne?
Also, na klar.
Ne? Also von daher. Nee, aber Hertha ist ja ein gutes Beispiel, dass du halt da durchaus was mitnehmen kannst, wenn die Bayern nachlässig sind. Solltest du versuchen zu nutzen, wenn es halt nicht so ist, so gut wie möglich spielen und am Ende gucken, dass du mit erhobenem Haupt aus dieser Allianz Arena wieder rauskommst. Dann kannst du auch frohen Mut des Abends dir eine Maß gönnen.
Was glaubst du denn, was wird Beierlorzer sich personell einfallen lassen? Also wir haben jetzt über die Variante mit Bono rechts gesprochen, was eine Möglichkeit wäre, dass du quasi mit drei Innenverteidigern da spielst. Vorne Umstellung auf eine Sturmspitze und dahinter eher so ein verkappter Stürmer, zum Beispiel mit Drexler oder Schaub.
Ist möglich, wenn du halt erstmal auf Schadensbegrenzung gehst, dann spielst du vielleicht nur mit Córdoba vorne, wo du halt einen hast, der anläuft und kämpft und dahinter nochmal einen mehr reinbringst, der das Mittelfeld verdichtet, dann ist natürlich die Überlegung, bringst du mit Höge einen, der ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbringt im defensiven Mittelfeld, statt vielleicht Fastrate oder statt halt auch Skiri, kannst du auch überlegen, dass vielleicht einer von beiden jetzt nochmal eine durchschnaufen kann. Mhm. Und aber sonst, der Rest erledigt sich ja schon fast von selbst. Das sind so die Punkte, wo ich sage, da kann man drüber nachdenken.
Terodde siehst du eher weiter auf der Bank. Hatten ja drüber gesprochen, dass er eigentlich nochmal so ein bisschen Torgefahr reingebracht hat im Derby, einen ganz guten Eindruck gemacht hat.
Ja, aber es ist für mich auch nicht der Spieler, den du dann alleine vorne anlaufen lässt. Ja. Ne? Das würde für mich da dagegen sprechen, hilft dir auch, gerade auch bei gegnerischen Standards, der Córdoba schon mehr. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass Terodde erstmal wieder auf die Bank muss.
Dann schauen wir mal, wie der Kaiser Franz zu sagen pflegt. Also wir lagen ja beide komplett daneben mit dem Derby. Du hast ein 3-3, glaube ich, getippt. Ne? Ja. Wäre schön gewesen. Ich habe ein 3-1 getippt, wäre noch schöner gewesen. Ja. 3-1 für den FC natürlich. Ja, komm. Der FC macht irgendwie mit Hängen und Würgen und einer Balletteinlage von Modest, keine Ahnung, oder diesmal Córdoba nochmal ein 1-1. Irgendwie holt er einen Überraschungspunkt.
Dann tippe ich mal auf den Sensations-1-0-Sieg durch natürlich Anthony Modest irgendwie.
Wäre der erste Sieg in München seit 2009. Das war ein Karnevalssamstag damals. Auch unvergessen.
Aber so ein Wiesenauftrag
Daniel Brosinski und Fabrice Ehret, die Torschützen.
Wahnsinn. Und
Christoph. Ja, vielleicht liegen dem FC ja diese Festtage. Ne? Guck mal, einmal an Karnevalssamstag.
Damals
jetzt
auch Wiesenauftakt,
vor 3 Jahren. Wiesenauftakt in München, jetzt wieder die Wiesen.
Also
schenkt den Bayern einen ein.
Gewinnt mal da. Viel Spaß dabei.
Könnte auf jeden Fall live dabei sein bei Radio Köln oder im Netz über den Stream, die kompletten 90 Minuten fc-radio.de und Der Express, Alex.
Der Live-Ticker läuft auch heiß. Im Print ja sowieso. Und online sind wir die ganze Zeit für euch da und berichten quasi live vom Geisbockheim rund um die Uhr, was so passiert. Also kommt rein auf express.de oder wie gesagt, kauft euch die Zeitung.
Und wenn es was wird mit einem Überraschungspunkt oder sogar, wie du getippt hast, mit einem Überraschungssieg, dann stehen wir beim nächsten Podcast hier im Studio mit einer schönen Maß, oder?
Genau.
Sollen wir so machen?
Ortshopft ist.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.